Asis Ains Uwes Indonesia Secait Oda ASEAN Ur UTC
Aus Jakarta der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Mittwoch, den 8. August 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Unser Indonesien, wunderbares Indonesien, lass uns Indonesisch sprechen und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Sri Unun, Nono Nursiah, Pujiastuti und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesien mit den Nachrichten aus Jakarta, gelesen von Sri Unun, zuerst hören Sie die Schlagzeilen. Der Präsident wünscht sich den Aufbau der Menschenressourcen als Priorität im Etat 2019. Außenministerin betont drei wichtige Punkte im Bali-Prozess angesichts des Menschenhandels. Regierung wird sofort betroffenen Opfern des Bebens in Lombok Hilfe gewähren. UN-Generalsekretär kondoliert angesichts des Erdbebens in Lombok. Australien ist bereit, den Erdbebenopfer in Lombok zu helfen. Polri rief Wahlteilnehmer auf, keine schwarze Kampagne durchzuführen. Und nun hören Sie die Nachrichten im Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo wünscht, dass der Aufbau der Menschenressourcen in Indonesien Priorität im Plan des Etats des Budgetjahres 2019 hat. Dies sollte zu einer erhöhten Aufmerksamkeit jedes Ministeriums führen. Er sagte dies bei der Eröffnung der Plenarkabinettssitzung zum Thema der Finanzen und der Planung des Staatshaushaltes für das Budgetjahr 2019 im Stadtpalast Jakarta am Dienstag, den 7. August 2018. Planmäßig wird der Präsident die makroökonomische Annahme und einige indikative Etatpunkte in seiner offiziellen Rede am 16. August 2018 darstellen. Vor seiner Rede hatten die Regierung und das Repräsentantenhaus der makroökonomischen Sitzung zugestimmt. Dies wird eine Grundlage in der Erörterung des Etat 2019. Man geht bei dieser Bewertung von einem Wirtschaftswachstum von 5,2 bis 5,6%, einer Inflation von 2,5 bis 4,5% und dem Wechselkurs der Rupiah von 13.700 bis 14.000 Rupiah pro US-Dollar aus. Die indonesische Außenministerin Retno LP Marsudi betonte drei wichtige Punkte, um die Erreichung verschiedener Ergebnisse angesichts der Bewältigung des Menschenhandels und Menschenschmuggels sowie der grenzüberschreitenden Kriminalität zu unterstützen. Eins davon ist die Stärkung der Zusammenarbeit mit der Gemeinschaft und im Wirtschaftssektor. Dies sagte Retno LP Marsudi vor Teilnehmer der 7. Tagung von Bali Prozess in Nusa Dua auf Bali am Dienstag, den 7. August 2018. Di Außenministerin Retno Marsudi Asko Vorsitzenderin der 7. Ministerkonferenz von Bali Prozess erklärt, dass alle Mitglieder diese drei Dinge tun müssen, um ihre Verpflichtung zur Optimierung der gemeinsamen Rolle gegen den Menschenhandel zu stärken, wie die Stärkung der Zusammenarbeit mit der Gemeinschaft und dem Wirtschaftssektor. Retno Marsudi sagte dazu weiter, dies habe mit dem Engagement des Privatsektors zu tun. Das ist ein Teil, um den Wohlstand zu erreichen und ein Schlüssel, um den Menschensmuggel und Menschenhandel zu verhindern. Erstens müssen wir dies mit der Stärkung des Kapazitätsaufbaus von Bali Prozess fortsetzen, als wir von der Krisensituation stehen. Zweitens müssen wir eine große Verpflichtung zwischen dem Bali Prozess und dem anderen multilateralen Beratungsprozess haben. Drittens ist es die Zeit für den Ausbau der Partnerschaft. Die Co-Vorsitzenderin der 7. Ministerkonferenz von Bali Prozess, gleichzeitig die australische Außenministerin Julie Bischoff, sagte dazu, die Sklaverei in der modernen Ära sei eine Kriminalität, die Ehre und das fundamentale Recht reißt. Dazu ist die Zusammenarbeit aller Länder sehr erforderlich. Mehr als 40 Millionen Menschen sind voraussichtlich Opfer der globalen Sklaverei geworden. Drei Viertel kommen aus der asiatisch-pazifischen Region. Dieses Verbrechen reißt ihre Ehre und ihr fundamentales Recht und das Problem kann nur von einem Land nicht gelöst werden. Die 7. Ministerkonferenz von Bali Prozess wurde offiziell am 7. August 2018 in Nusa Dua auf Bali eröffnet. Daran nehmen 26 Minister aus 45 Mitgliedsländern und drei internationale Organisationen teil. Wie bereits bekannt ist der Bali Prozess ein Forum, das von Indonesien und Australien initiiert wird, um den Menschenhandel in der Region zu bewältigen. Bali Prozess wurde im Jahr 2002 von Indonesien und Australien gegründet und hat 48 Mitglieder und drei internationale Organisationen sowie 28 Beobachter. Die indonesische Regierung hat entschieden, dass es 2 bis 3 Wochen dauern werde, die Opfer des Erdbebens in Lombok zu evakuieren und Daten zu sammeln. Sie werde die Erdbebenopfer rehabilitieren und ihre Häuser wieder aufbauen, dies sagte der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla am Montag in Jakarta. Im Zufolge sei das Wichtigste zur Bewältigung der Erdbebenauswirkungen und der Notfälle die Rehabilitierung und der Wiederaufbau. Der Vizepräsident Yusuf Kalla fuhr fort, dass die Regierung die Bemühungen zur Evakuierung maximieren werde, sobald als bald eine schnelle und gute Behandlung durchgeführt werden könne, um die Zahl der Opfer zu reduzieren. Die Regierung fokussiert sich auf die Gewährung der Hilfsgüter wie Wasser, Nahrung, Bettdecken und so weiter. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, brachte seine Trauer angesichts der vielen Todesopfer und Schäden wegen des Erdbebens auf Lombok in Westtenggara zum Ausdruck. In seiner Erklärung, die vom Vizesprecher der Vereinten Nationen, Farhan Haq, am Montag, den 6. August, vorgelesen wurde, übermittelte Guterres sein Beileid an die betroffenen Menschen und Familien der Opfer sowie an die indonesische Regierung in Bezug auf das Erdbeben und wünschte der Verletzten eine gute Besserung. Er sagte dazu weiter, die UN-Organisation sei bereit, zur Hilfe und zur Rettung der Opfer in Lombok beizutragen. Das Erdbeben erschütterte am Sonntagabend, den 5. August, Nord- und Ost-Lombok mit einer Stärke 7 auf der Richterskala. Das Epizentrum lag 18 Kilometer nordwestlich vom Ost-Lombok und 15 Kilometer unter der Erde. Dabei kamen mehr als 90 Menschen ums Leben und wurden mehr als 1200 verletzt. Die australische Regierung bereitet sich auf die Hilfe für die Flüchtlinge des Erdbebens in Lombok, Westnusa Tenggara, vor. Dazu wird sie mit Indonesien zusammenarbeiten und die vom indonesischen Roten Kreuz benötigten Hilfsgüter bereitstellen. Dies sagte die australische Außenministerin Julie Bischoff am Montag beim Besuch in Annika Linden Center in Denpasar auf Bali. Sie brachte auch ihr Mitgefühl für die Opfer des Erdbebens zum Ausdruck. Australien bereitet sich auch auf die Gewährung von Nahrungsmitteln, Wasser und andere Hilfe vor. Die Hilfsgüter werden auf Java stationiert und können jederzeit verteilt werden. Julie Bischoff will auch den australischen Bürgern, die Hilfe brauchen, bestehen. Mitarbeiter des Generalkonsulats in Lombok und auf Bali zu kontaktieren. Die australische Regierung bedankte sich auch bei den Behörden in Lombok, einschließlich der örtlichen Polizei, die den Delegierten aus Australien nach dem Erdbeben geholfen haben. Der Leiter der indonesischen Polizei Polri, Tito Karnavian, rief die Wahlteilnehmer 2019 dazu auf, um keine schwarze Kampagne durchzuführen, da dies dem demokratischen Klima schaden kann. Das sagte die Polizeigeneral Tito Karnavian in der Polizeihochschule STIK in Jakarta am Dienstag, den 7. August 2018. Er lud die Wahlteilnehmer dazu ein, sich erwachsen zu verhalten und die Kampagne auf elegante Wege durchzuführen. Tito Karnavian fügte hinzu, dass die Polizei entschiedene Maßnahmen gegen die Täter der schwarzen Kampagne und gegen Rechtsverletzten ergreifen werde. Er sagte dazu weiter, die Polizei und die indonesischen Streitkräfte TNI haben sich auf ihre Mitglieder vor, um die Veranstaltung der legislativen Wahl und der Präsidentschaftswahlen 2019 abzusichern. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesien, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.770,91 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 14.548,73 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 14.476 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 27 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 64%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesien in Jakarta.
Kuatkan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu. Tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema, maknai kekalahan sebagai
komentar. Di Meinung des RRI Außendienstes der Stimme Indonesiens über aktuelle Fragen im In- und Ausland.
Liebe Zuhörerinnen sinun unseren heutigen Kommentar mit dem Thema Wurden die USA ihre Maßnahme über die Verhängung der Sanktion gegen den Iran ändern? Der US-amerikanische Präsident Donald Trump hat wieder eine Maßnahme ergriffen, indem er die Meinung seiner Verbündeten vernachlässigt. Donald Trump hat erklärt, dass die USA weiterhin die Sanktion gegen den Iran verhängen. Die USA werden die Handelsbeziehungen mit jeder Regierung, die weiterhin mit dem Iran Handel treibt, brechen. Am Dienstag, den 7. August dieses Jahres, erklärte Trump in Washington, dass er einige Sanktionen gegen Teheran, wie unter anderem den Ölexport des Irans, verhängen werde. Die Verhängung verschiedener Sanktionen gegen den Iran nach dem Rückzug der Vereinigten Staaten aus dem umfassenden Aktionplan Withdraw, als das Atomabkommen mit dem Iran genannt wird. Das Anfang 2018 erklärt wurde. Dieses Abkommen wurde anfangs in der Regierung von Barack Obama erörtert. Durch dieses Abkommen hat der Iran eine Maßnahme gegen die Beschränkung seines Atoms ergriffen. Trotzdem meint Trump, dass einseitig die Maßnahme Washingtons in der Ära Obamas den Iran begünstigt. Auf die Aussage von Donald Trump, der die Verhängung von Sanktionen gegen sein Land betonte, hält der iranische Präsident Hassan Rouhani es als Nervenkrieg. Der iranische Präsident sagte, dass die Trumps Bewegung dazu diene, den Samen der Zwietracht unter dem iranischen Volk zu verbreiten. Sind die Verbündeten der Vereinigten Staaten nicht über Donald Trumps Entscheidung informiert, dem Iran mehr westliche Sanktionen zuzusprechen? Die EU wird beispielsweise das Anfangsabkommen, das von Präsident Barack Obama initiiert wurde, weiterhin durchführen. Die EU argumentierte, dass ihre Ablehnung der Entscheidung Washingtons darin bestehe, Unternehmen in dem Land zu schützen, das die Geschäftsbeziehungen zu Teheran unterhält. Die Frage ist dann, wer wird sich über ein Nuklearabkommen mit dem Iran hinwegsetzen? Oder werden die Verbündeten der Vereinigten Staaten den Iran boykottieren? Die Zeit wird sich zeigen. Es ist interessant, dass die Donald Trumps Aussage zu protokollieren, dass die Entscheidung dem Iran strengere Sanktionen aufzuerlegen, besagt, dass der Trump nach wie vor offen für ein umfassenderes Abkommen mit dem Iran ist. Das war der Kommentar.
Historische Fakten präsentieren wir in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Hörerinnen und Hörer des Indonesien, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. An dem Datum des 8. August ereigneten Sie einige Dinge von historischer Bedeutung. Wir beginnen mit dem 8. August 1945, an dem Stalin den Krieg gegen Japan verkündete. Die sowjetischen Truppen griffen dann am 9. August Mandschurien an, das im Osten Chinas liegt. Die Sowjet und Japan hatten zuvor das Non-Aggressionsabkommen unterzeichnet. Nachdem die USA Hiroshima bombardierten und Japan bereit war zu kapitulieren, nutzten die Sowjet die Chancen, eine Kolonialgebiete von Japan zu erobern. Die sowjetischen Truppen konnten am Ende ihres Angriffes Nordkorea und die Inselgruppe Coral erobern. bislang wird diese Inselgruppe von Russland beherrscht und die Verhandlungen mit Japan über das Schicksal dieser Inselgruppe haben noch kein Ergebnis erreicht. Willkommen nun zum 8. August 1967, an dem der Verband Südostasiatischer Nationen ASEAN gegründet wurde. Es ist eine geopolitische und wirtschaftliche Organisation der Länder im südostasiatischen Gebiet, die aufgrund der Bangkok-Deklaration von Indonesien, Malaysia, den Philippinen, Singapur und Thailand gegründet wurde. Diese Organisation hat das Ziel des Wirtschaftswachstums, die Sozialentwicklung und die Kultur der Mitgliedsländer zu stärken, den Frieden und die Stabilität regional zu schaffen und Meinungsverschiedenheiten zwischen den Mitgliedstaaten friedlich zu erörtern. Brunei Darussalam ist das erste ASEAN-Mitgliedsland außer den 5 ASEAN-Gründer 1984. Nach 11 Jahren, nämlich 1995, akzeptierte ASEAN ein weiteres Mitglied, und zwar Vietnam. Danach schlossen sie Laos, Myanmar und Kambodscha an. Zurzeit besteht der ASEAN-Verband aus 10 Ländern. Wir schließen unser Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem 8. August 1990, an dem Indonesien und China das Abkommen des gegenseitigen Verständnisses über die Normalisierung der diplomatischen Beziehungen unterzeichneten. Die Beziehungen Indonesien und Chinas erlebten Flut und Ebbe wie auch soziale und politische Dynamik. Auf Einladung des ersten indonesischen Präsidenten Sukarno wohnte der chinesische Ministerpräsident Choi Enlai der Asiatisch-Afrikanischen Konferenz 1955 in Bandung, Westjava, bei. Diese Konferenz ergab die sogenannten Prinzipien des Dasasila Bandung, die den Kampf der kolonialisierten Länder für ihre Unabhängigkeit forderten. Die Beziehungen beider Länder erlebten den niedrigsten Punkt 1967 und brachen ihre diplomatischen Beziehungen ab. Am 8. August 1990 nahmen Indonesien und China wieder ihre Beziehungen auf, indem Jakarta den Vertrag gegenseitigen Verständnisses durch den indonesischen Außenminister Ali Alatas und Peking durch den chinesischen Außenminister Qi Chen unterzeichneten. Mit der Normalisierung ihrer Beziehungen betraten die beiden Länder eine neue Phase in der bilateralen Zusammenarbeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Vergangenheit und Gegenwart von der Stimme Indonesien in Jakarta. Auf Wiederhören.
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Liebe Zuhörer, das Programm Unser Indonesien hat heute zum Thema: Die Regierung drängt die indonesische Frauen, aktiver zu sein, um die Wirtschaft zu erreichen. In der Ära der digitalen Wirtschaft gibt es noch die vorgefasste Meinung, derer zufolge haben die Frauen keine Fähigkeit im Politik-, Sozial- und Bildungsbereich. Die Frage über die Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen ist sehr wichtig, da viele Frauen zurzeit die formellen Arbeiten und Aufgaben wie die Männer durchführen können. Dies teilte die indonesische Finanzministerin Sri Mulyani Indrawati am Donnerstag, den 2. August 2018, in Surabaya, Ostjava, bei einem Seminar zum Thema die Mitwirkung der Frauen bei der inklusiven Wirtschaft mit. Sri Mulyani zufolge kann die Unterstützung für die Frauen den Mehrwert der Wirtschaftsleistung fordern kann. Bei der Gelegenheit erklärte Sri Mulyani, dass die Regierung durch die soziale Hilfeleistung für die bedürftigen Familien die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frauen dringe. Durch das Hilfeleistungsprogramm Keluarga Harapan können die Schülerinnen aus den bedürftigen Familien weiter in die Schule gehen. Zuvor wurde die Armut den Grund für die Schülerinnen aus den bedürftigen Familien, um ihre Ausbildung fortzusetzen. Ihre Eltern bevorzugen ihre Söhne in die Schule zu schicken. Die Expertin des Ministers für die Planung der nationalen Entwicklung, Amalia Adi Ninggar Widya Santi, ist bei dem Seminar der Meinung, dass die Ausbildung wichtige Rolle spiele, um die Rolle der Frauen in der Ära der digitalen Wirtschaft zu stärken. Der Stellvertreter der Indonesian Zentralbank, Erwin Haryono, bewertete bei dem Seminar, dass digitale Technologie dazu beitragen könne, um die Mitwirkung der Frauen bei der Weltwirtschaft zu fördern. Der Handels- oder E-Commerce kann ein Anfang sein, um den Hausfrauen den Nutzen von inklusiven Finanzen sowie die Benutzung von sozialen Medien vorzustellen. Bei dem Seminar berichtete das Forschungsinstitut McKinsey Global Institute, dass die Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen in Indonesien dazu beitragen könne, das jährliche Bruttoinlandsprodukt um 135 Milliarden US-Dollar im Jahre 2025 zu steigern. Die Direktorin von PT McKinsey Indonesia, Pilia Wibowo, sagte, dass die Projektion etwa 9% über dem Normalzustand liegt. Die Projektion basierte auf einer besseren Leistung Indonesiens als der Durchschnitt der anderen asiatisch-pazifischen Länder im Zusammenhang mit der Gleichstellung der Frauen. Die Untersuchungen des McKinsey Global Institute ergaben auch, dass der Einsatz digitaler Technologien die Produktivität der Unternehmerinnen in Indonesien steigern konnte. Heutzutage hatten die Frauen die kleine und mittlere Kleinstunternehmen hatten einen Anteil von 9,1% am Bruttoinlandsprodukt mit dem Geschäft der Frauen, die 35% des E-Commerce-Einkommens erhalten hatten. Nichtsdestotrotz gab es viele Dinge, die getan werden mussten, um den Zugang der Frauen zum Internet zu verbessern und die Vorteile der digitalen Kompetenz zu nutzen. Das war unser Indonesien.
Layanan CD Vivat, Dekuns, Kultur, Undes Tourismus Indonesians, im Program Wunderbares Indonesien, kennen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Wunderbares Indonesien. Bei diesem Programm können Sie schöne Reiseziele, interessante Kunst und Kultur sowie einzigartige Küche Indonesiens kennenlernen. Heute machen wir eine kulinarische Reise nach Bengkulu auf Sumatra. Außer auf der Kurzwelle 9525 oder 3325 kHz können Sie unsere Sendung über Livestreaming in unserer Website Adresse www.voinews.id/German auch hören. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung. Hörerinnen und Hörer, Indonesien ist für die Vielfalt der traditionellen, einzigartigen und leckeren Kühe bekannt. Es ist sehr einzigartig, wie man die traditionelle Kühe Indonesiens kocht. Einige der indonesischen Kühen werden fermentiert. Die Fermentierung dient dazu, die Verrottung der Kühe zu verhindern. Eine der traditionellen Kühen Indonesiens ist Lemea. Lemea ist typische traditionelle Kühe aus dem Bezirk Lebong in Nord Bengkulu. Liebe Hörerinnen und Hörer, Lemea ist die typische fermentierte Kühe des Volksstammes Rejang. Rejang ist einer der Volksstämme in der Provinz Bengkulu auf Sumatra. Die Hauptzutat von Lemea ist die Bambusprosa oder auf Indonesisch Rebung. Die Bambusprosa enthält viel Ernährung, wie Protein, Aminosäuren, Kohlenhydrate und Antioxidantien. Die Bambusprosa wird mit Fisch wie Mosambik, Bunbarsch und Trichogaster gemischt. Liebe Hörerinnen und Hörer, man braucht lange Zeit, Lemea zu kochen. Man muss die Hauptzutaten wie die geschnittene, gemischte Bambusprosa und Fische erst fermentieren. Die Fermentierung dauert 3 Tage. Nach der Fermentierung werden die Bambusprosa und die Fische mit Kokosmilch vermischt und mit Schalotten, Knoblauch, rotem Chili, Zitronengras, Zucker und Salz gewürzt. Musik liebe Hörerinnen und Hörer, das Geschmack von Lemea ist sehr einzigartig und typisch, sowie gleich lecker wie die anderen traditionellen Kuchen Indonesiens. Der sauerliche Geschmack, der durch die Gärung entsteht, und der würzige Geschmack, der aus der Würze entsteht, lässt jeden, der es versucht, sich seine Köstlichkeit vorstellen. Bis jetzt gibt es immer noch viele, die dieses typische Bengkulu-traditionelle kulinarische genießen. Die verarbeiteten Produkte werden in Dosen verpackt und nach Japan exportiert. In Bengkulu selbst ist kulinarisch immer noch ein tägliches Home-Food-Menü. Wenn Sie daran interessiert sind, Lemea zu probieren, werden Sie keine Schwierigkeiten haben, es zu finden, da es viele Restaurants gibt, die Lemea verkaufen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Wunderbares Indonesien. Wir treffen uns wieder morgen mit anderen interessanten Themen. Bis morgen dann, auf Wiederhören.
Lass uns Indonesisch sprechen. Lädt Sie dazu ein, leicht und gut Indonesisch zu sprechen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Bei diesem Programm können Sie die indonesischen Vokabeln kennenlernen. Lass uns Indonesisch ist ein Zusammenarbeitsprogramm zwischen der Stimme Indonesiens und der Agentur für die Sprachentwicklung und Sprachbildung des Indonesischen Bildungs- und Kulturministeriums. Das Thema des heutigen Indonesisch-Unterrichts ist Membeli Kemeja oder auf Deutsch ein Hemd kaufen. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lernen der indonesischen Sprache. Liebe Hörerinnen und Hörer, zuerst zeigen wir Ihnen ein Gespräch in Indonesisch als Beispiel. Das Gespräch ist zwischen Indah und einer Verkäuferin. Indah ist in einem Batikladen. Sie hilft Tony, um ein Schnäppchen zu machen. Kemeja itu berapa harganya? Kemeja itu berapa harganya? Auf Deutsch, wie viel kostet das Hemd? Wie viel kostet das Hemd? 120.000. 120.000. 120.000. 120.000. 80.000 ya. 80.000 ya. Auf Deutsch, 80.000. Geht das? 80.000. Gedas, belum bisa, 100 saja. Belum bisa, 100 saja. Das geht nicht, 100.000 mochten Sie. Das geht nicht, belum bisa, 100 saja. Belum bisa, 100 saja. Auf Deutsch, das geht nicht, 100.000 mochten Sie. Das geht nicht, 100.000 mochten Sie. Okay, saya ambil satu. Oke, Saya ambil satu. Auf Deutsch. Okay, ich nehme eins. Okay, ich nehme eines. Liebe Hörerinnen und Hörer, nun stellen wir Ihnen einige indonesische Vokabeln vor, die mit dem Thema des heutigen indonesischen Unterrichts zu tun haben. Ich will die Sätze zweimal langsam vorlesen. Bitte hören Sie gut zu und dann wiederholen Sie die Wörter noch einmal. Kemeja itu berapa harganya? Kemeja itu berapa harganya? Auf Deutsch, wie viel kostet das Hemd? Wie viel kostet das Hemd? 120.000. 120.000. 120.000. 120.000. 80.000. 80.000. Auf Deutsch, 80.000. 80.000. 100 saja. 100 saja. Auf Deutsch, nur 100.000 geht das. Nur 100.000 geht das. Okay, saya ambil satu. Okay, saya ambil satu. Auf Deutsch. Okay, ich nehme eines. Okay, ich nehme eines. Bei dem Gespräch nennt die Verkäuferin den Preis des Hemdes, der 120.000. 120.000 oder auf Deutsch 120.000. 120.000 ist. 120.000 ist. Endah macht ein Schnäppchen für das Hemd und sagte: 80.000 ya. 80.000 ya. Oder auf Deutsch 80.000. Geht das? 80.000. Geht das? Als Sie ein Schnäppchen machen, können Sie Ihren gewünschten Preis in einer Frageform nennen, wie zum Beispiel 100.000 ya. 100.000 ya. Bagaimana kalau 50.000? Bagaimana kalau 50.000? Order of Deutsch 100.000, 100.000, 50.000, geht das? 50.000, geht das? Außerdem können Sie auch beim Schnäppchen die indonesische Parase wie boleh kurang. Boleh kurang, order of Deutsch etwas billiger, geht das? Etwas billiger, geht das? Benutzen. Hören Sie nun ein Gespräch als Beispiel zu. Berapa harga sepatu ini? Berapa harga sepatu ini? Auf Deutsch. Wie viel kostet die Schuhe? Wie viel kostet die Schuhe? 200.000. 200.000. Auf Deutsch. 200.000. 200.000. Boleh kurang? Boleh kurang? Auf Deutsch. Etwas billiger. Geht das? Etwas billiger, geht das? Maaf, tidak bisa, harga pas. Maaf, tidak bisa, harga pas. Auf Deutsch, Entschuldigung, das kann ich. Der Preis ist fest. Entschuldigung, das kann ich. Der Preis ist fest. Harga pas bedeutet, dass man ein Schnäppchen für das verkaufte Ding nicht machen kann. Bevor wir unseren heutigen indonesischen Unterricht beendet, hören Sie wieder ein Gespräch in Indonesisch zwischen Endah und einer Verkäuferin zu.
Kemeja itu berapa harganya, Mas?
120.000.
80.000 ya?
Oh, belum bisa. Satu saja.
Oke, saya ambil satu ya.
Liebe Hörerinnen und Hörer, nun machen wir eine Selbstübung. Heute erzählen Sie bitte über Ihren Beruf. Hier ist das Beispiel für die Selbstübung. Nama saya Andi. Saya seorang wartawan. Saya bekerja di surat kabar Sinar Pagi. Saya bekerja dari Senin sampai Jumat, pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore. Jam istirahat saya mulai pukul 12 sampai dengan pukul 1 siang. Nama saya Andi. Saya seorang wartawan. Saya bekerja di surat kabar Sinar Pagi. Saya bekerja dari Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore. Jam istirahat saya mulai pukul 12 sampai dengan pukul 1 siang. Liebe Hörerinnen und Hörer, senden Sie bitte Ihre Selbstübung zu unserer Website Adresse voi@voinews.id. Im November 2018 werden wir die Sieger dieser Selbstübung bekannt machen. Die Gewinner werden interessantes Preispaket bekommen. Das war unser Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Auf Wiederhören.
Musik Regenbogen präsentiert ein interessantes Musikprogramm und die Lieder von Indonesien.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Simonations, herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Dieses Mal möchten wir Ihnen die indonesische Poplieder präsentieren. Die Lieder werden von der Musikgruppe Soul Vibe gesungen. Am Anfang unseres Programms hören Sie ein Lied mit dem Titel Sahabat Setia oder Der treue Freund, das am 4. Mai 2018 veröffentlicht wurde. Vorher wurde dieses Lied von der Musikgruppe Sela und Seven populiert. Danach wird dieses Lied von der Gruppe Soul Vibe in der Nuance Pop Jazz vorgetragen. Hören Sie nun Sahabat Setia. Gute Unterhaltung.
Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu. Ku perlihatkan semua hartaku. Kita selalu berpendapat, kita ini yang terhebat. Sombongan di masa muda yang indah. Aku raja, kau pun raja. Aku hitam, kau pun hitam. Arti teman lebih dari sekedar materi. Pegang pundakku, jangan pernah lepaskan. Bila ku mulai lelah, lelah dan tak bersinar, yeah. Sayapku jangan pernah lepaskan. Bila ku ingin terbang, terbang meninggalkanmu. Yeah. Oh. Ku selalu membanggakanmu, kau pun selalu menyanjungku. Aku dan kamu darah abadi. Sama kita dua kan
segalanya. Merdeka kita, kita merdeka. Pegang pundakku, jangan pernah lepaskan. Bila ku mulai lelah, lelah dan tak bersinar. Remas sayangku, jangan pernah lepaskan. Bila ku ingin terbang, terbang meninggalkanmu.
Liebe Musikfreunde, das war das Lied mit dem Titel Sahabat Setia von Soul Vibe. Soul Vibe ist eine Bandgruppe aus Indonesien, die offiziell am 28. März 2005 gegründet wurde. Der Name von Soul Vibe ist die Abkürzung von Sons of Universal Love, Various Instrument Behavior. Sie besteht aus drei Personen, Bayu Adiputra Imran als Sänger, Ramadan Handianto, Jiwatama als Bassist und Muhammad Kaisar Rizal als Trommelspieler. Liebe Musikfreunde, hören Sie nun das folgende Lied mit dem Titel Gravitasi. Dieses Lied erzählt über jemanden, der sich verliebt. Obwohl er und seine Geliebte die sehr unterschiedliche Charakter haben, liebt er schließlich sie sehr. Nachdem er sich zurückhaltet, muss er endlich sagen, wie er sich für Gravitation interessiert. Hören Sie nun das Lied Gravitasi. Viel Spaß beim Zuhören.
Lama, lama, ku jatuh cinta padamu.
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 oder auf 1785 Kilohertz hören. Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nummer 45, Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter @voindonesia sowie Instagram voice_of_indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia informieren, verbinden, würdigen.